Wir haben heute schon über Zigarren geredet, wir haben über Young- und Oldtimer gesprochen und haben gelernt, das sind relativ schwierige Geldanlagen. Sammel dich reich, das ist unser Tagesthema. In den 80ern und auch in den 90ern hat es schon gereicht, dass man alleine Geld gesammelt hat. Bei mir zum Beispiel war das früher ein Sparkassenbrief, der lag so über mehrere Jahre und gab dann irgendwas so um die 4 oder 5% Zinsen, also richtig viel. Katharina Schüller ist unsere Statistikerin, mit ihr bin ich jetzt verbunden. Hallo Katharina.
Hallo.
Katharina, solche Anlagen wie so ein Sparbrief oder auch Sparbücher, da ist ja schon lange nichts mehr zu verdienen. Und wenn man sich auch mal Staatsanleihen anguckt, die bringen auch nichts oder höchstens schlaflose Nächte, wenn man es denn überhaupt versteht. Jetzt kommst du, was kann ich tun?
Naja, klassischerweise lautet die Antwort darauf natürlich Aktien. Auf lange Sicht ist das auch die vernünftigste Lösung. Aber im Moment hängt auch der Aktienmarkt am Geld der Zentralbanken. Das hat mit Fundamentalwerten derzeit wenig zu tun, eher mit der Stimmung von Mario Draghi.
Was mache ich dann? Immobilien, Gold, Öl?
Genau wie wenn du den Aktienmarkt jetzt nicht verkraftest, solltest du das auch nicht machen, wenn du schwache Nerven hast, denn Gold hat gerade 20% seines Werts verloren. Immobilien haben die ganze Krise erst ausgelöst und für Öl gibt es zunehmend Alternativen dafür. Also brauchen wir was, was nicht vom indischen Schmuckmarkt abhängt, was zu langweilig ist für Spekulationsblasen und etwas, das man auch nicht ersetzen kann, am besten deswegen, weil es eh keinen praktischen Nutzen hat und weil man es nur sammelt, weil es schön ist. So wie Briefmarken, da kosten die teuersten weit über 1 Million Euro pro Stück und sie sind außerdem leicht, großer Vorteil und man kann sie fast unbegrenzt lagern.
Ja, die haben aber entgegen deiner Forderung einen praktischen Nutzen.
Dann kleb mal eine blaue Mauritius auf den Brief und schau, ob der ankommt.
Das stimmt natürlich. Die blaue Mauritius ist die teuerste Marke?
Nein, ist sie gar nicht. Diese Ehre gebührt der Tre Skilling Banco. Das ist ein schwedischer Fehldruck von 1855, den es nach bisherigem Wissen nur einmal gibt. Man weiß zwar nicht, was der heute kosten würde, aber 1996 hat er für 1,6 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Dafür haben Briefmarken ein paar andere Schwächen, also den Wert, diese hohe Werte hast du eigentlich nur bei Spitzenmarken und du musst dich als Einsteiger und auch ja, mehr oder weniger Experte schon auch auf mehr oder weniger vertrauenswürdige andere Experten verlassen. Das ist ein Problem, das man auch mit Geigen zum Beispiel hat, siehe der Händler Dietmar Machold, der sich ja als Betrüger rausgestellt hat, weil er eben Holz mit 2 Löchern als Stradivari ausgegeben hat. Und außerdem sind halt viele der teuersten Marken gerade deswegen so teuer, weil sie seltene Fehldrucke sind.
Ja, und möglicherweise muss man dann ja auch noch fürchten, dass noch mehr Fehldrucke auftauchen oder existieren.
Richtig, wenn der Drucker mal einen schlechten Tag hatte, ja. Die Besitzer der 2 einzigen Exemplare eines 2,3 Millionen Euro Fehldrucks, die waren wahrscheinlich auch nicht so begeistert, als Herrn Renten ein 3. Exemplar auf dem Flohmarkt gefunden hat. Und dann werden die Preise für die Marken ja auch fast ausschließlich über Auktionen gemacht oder über Privatgeschäfte. Und das bezieht sich dann immer auf Einzelstücke. Also kannst du den Erlös für Marken kaum berechnen und der Markt ist sehr illiquide. Du kannst dir diese Briefmarken schlecht zu Geld machen, wenn du welches brauchst.
Das hört sich nach der liquiden Alternative an.
Ja, liquide Alternativen, ja, sowas wie Whisky natürlich. Damit kann man sich dann auch die Fehlkäufe hinterher nochmal schön trinken. Ja, aber Whisky ist gar nicht so schlecht. Die teuerste Flasche, ein Macallan Single Malt, wurde 2010 für $460.000 versteigert. Und da beschweren sich die wahren Whisky-Kenner auch schon über die Finanzinvestoren, die mit ihren Spekulationen in den Markt ruinieren. Und außerdem kann noch ein Karlauer ja die unsachgemäßige Lagerung den ganzen Wert auch verdunsten lassen.
Damit sind wir auch beim Wein. Der hat ja dann irgendwie das gleiche Problem. Könnte ja sonst auch eine Wertanlage sein, oder?
Ja, das stimmt. Da hat Malcolm Forbes 1985 für nach heutigem Wert über 200.000 Euro eine Flasche erworben aus der Privatkollektion von Thomas Jefferson. Aber nicht nur ist diese Flasche aller Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr echt. Der Korken ist auch ausgetrocknet und wohl in die Flasche gerutscht. Oder Forbes Sohn hat es so ausgedrückt. Wir haben immer noch die Originalflasche mit dem Originalwein, mit dem Originalwachs und dem Originalkorken, aber vielleicht nicht in der von uns bevorzugten Anordnung. Und naja, bei Wein und Whisky bringen Scherben auch kein Glück.
Was sammeln denn dann Leute sonst noch? Sind es tatsächlich Zigarren?
Ja, auch da kann das ganze Vermögen in Rauch aufgehen, wenn du es falsch lagerst.
Dazu haben wir auch unsere anderen Beiträge noch im Tagesthema. Ein Klassiker, den man immer wieder hört, sind tatsächlich Diamanten.
Ja, das sind natürlich die exponierten Exemplare mit Pedigree. Sehr interessant, aber sie haben viele Nachteile von Briefmarken, schwer zu handeln und so weiter. Und bei geschätzten 350 Millionen Dollar für den Hope-Diamanten oder 100 Millionen Dollar für den De Beers Centenary ist das auch keine Anlageoption für den kleinen Geldbeutel.
Und was ist, wenn man sagt, der Klassiker, der Einkaräter, man macht so nur mal kleiner?
Ja, da gibt es tatsächlich einen recht großen Markt. Zumindest hat es der Bergbauriese Rio Tinto vor 10 Jahren geschätzt. Der Markt soll 14 Milliarden Dollar schwer sein. Hängt allerdings stark davon ab, wie gut das Marketing der Diamantenindustrie ist. Denn man kann Diamanten inzwischen ja künstlich herstellen, und zwar wesentlich bessere, als die Natur je zustande bringt.
In was, wenn man das sich mal anguckt, legen Menschen denn tatsächlich dann Geld sonst noch an?
Ja, noch so ein Klassiker ist natürlich Kunst. Eines der Gemälde aus der Kartenspielerserie von Cézanne wurde angeblich für über 250 Millionen Dollar verkauft. Und gerade wenn du der Erste bist, der einen neuen Andy Warhol entdeckt, so wie Gunter Sachs zum Beispiel oder den nächsten Gerhard Richter, kannst du natürlich enorme Wertsteigerungen erzielen. Aber wenn man Pech hat, dann war man halt selbst der Erste und der Letzte, der ein Stück Kunst gekauft hat, weil es für alle anderen eben nur Krempel ist. Das heißt, der Kunstmarkt zeigt uns eine sogenannte vorsortierte Stichprobe. Es gibt zwar durchaus in manchen Jahren Wertsteigerungen von über 50%, aber Opas röhrender Hirsch überm Sofa profitiert davon eher nicht.
Briefmarken, Wein, Gemälde, Whisky, das heißt praktisch ist das unlimitiert. Es gibt unendliche Anlagemöglichkeiten.
Ja, und es gibt noch viel mehr. Zum Beispiel wurde das teuerste Comicheft vor kurzem für 2,16 Millionen Dollar verkauft. Aber du solltest kein Comic-Fan sein, wenn du Comics sammelst, denn sobald du anfängst, sie zu lesen, verlieren sie ihren Wert. Oder anderes Beispiel, die teuerste Taschenuhr, die Super Complication, hat zuletzt 11 Millionen Dollar erzielt. Sie zeigt immerhin die Zeit an und hat 24 weitere Funktionen und 900 bewegliche Teile. Wenn ich das vergleiche mit meinem iPhone, das hat 500 Millionen Transistoren, ich kann auswählen aus mehreren hunderttausend Apps. Es kommt mich wesentlich billiger, wenn es mal runterfällt, und es zeigt mir jederzeit den Wert des DAX.
Das sagt Katharina Schüller. Sammel dich reich, das ist unser Tagesthema. Und was es sonst noch gibt, was wir zusammengestellt haben, unter anderem wie das mit den Zigarren ist, das gibt es bei uns auf der Webpage. Und dir schon mal, Katharina, vielen Dank.